Merci. Es ist ein riesen Privileg, heute Abend zu säen. Ich darf säen heute Abend. Ich darf säen und die Band hat mir den Acker parat gemacht. Merci Dario, Jonathan für die Einleitung. Es ist wirklich cool, darf ich da etwas reingeben, darf der Heilige Geist da etwas reingeben. Ich werde zum Anfang einfach noch beten, dass da Frucht entstehen in eurem Leben, dass Frucht entstehen von dem, was wir heute Abend zusammen werden anschauen. Ja, Jesus, ich danke dir wirklich für das Unide. Ich danke dir für jeden und jeder, der heute Abend da ist, der den Weg gefunden hat. Ich danke dir für die, ja, alle, die du hierher geführt hast, sei es zum ersten Mal oder zum 50. Mal. Ich danke, dass du etwas parat hast für jede und jeden an diesem heutigen Abend mit diesem Thema. Gottes Tempel, danke dir vielmals. Amen. Ich bin vom UNIDA-Team vor 5 Monaten, Anfangsjahr, angefragt worden, ob ich mich für die bereit erkläre, für heute Abend den Input zu haben. Ich habe dem gerne zugesagt und es ist noch besser gekommen, Casey, ich kann eigentlich machen, was ich will. Sprich, ich habe eigentlich, ja, ich habe die Möglichkeit gehabt, von hier bis da alles nicht eingeschränkt voll können, aus dem Vollen schöpfen und das gefreut mich, dass ich es heute Abend darf machen. Und so bin ich, habe ich zu einem Thema gekommen und werde ich heute über Gottes Tempel reden. Ihr habt vorhin in der Einleitung gehört, ich habe etwas mit Landwirtschaft zu tun, selber Bauern. Und darum aber hast du vielleicht das Bild, das ich gebraucht habe, auch nicht speziell. Ich habe von einem Acker parat gemacht geredet, also sprich, irgendetwas Acker und dann etwas drin säen. Aber ich glaube, die Band wird heute Abend nicht noch den Pflug anhängen oder irgendetwas so. Und ich würde auch nicht mit einem Sack Weizen durch die Reihe gehen. Und Weizen können wir ausstrahlen, aber ich glaube, es ist ein Bild, das wir dürfen nehmen im geistlichen Sinn. Und, wenn wir in der Bibel ein bisschen durchschauen, dann sehen wir, dass wir auch ganz viele biblische Geschichten haben, die wir als Bild, als Metapher dürfen verstehen oder vielleicht auch sollen verstehen. Oder ich hoffe zumindest, dass ihr das auch schon festgestellt habt. Es hilft durchaus bei ein oder anderen Bibelstelle, weil wir uns das bewusst sind. Und wir werden uns auch eine Geschichte annehmen, die auf die eine oder andere Weise zu uns reden, am heutigen Abend. Etwas möchte ich aber auch noch vorab nehmen, ein Fakt, den wir uns, wenn wir die Bibel lesen, wo wir die Bibel unterwegs sind, müssen bewusst sein. Und zwar, die Bibel ist zwar für uns geschrieben, aber nicht unbedingt zu uns. Was wollte ich damit sagen? Der kleine Unterschied. Sie ist zwar für uns geschrieben, aber sie ist nicht zu uns geschrieben. Ich glaube, wir müssen uns gegen wieder reinversetzen. Was hat das geheissen, was der Autor dann geschrieben hat? Was hat das geheissen für die Leute vor 2000, vor 3000 Jahren? Wir sind heute ein bisschen hin und her in den Zeiten. Aber was hat das denn bedeutet? Und das sind zum Teil vielleicht andere Sachen, als das vielleicht in unserer heutigen Welt der Fall ist. Aber ich glaube, es ist für die Interpretation auch ganz etwas Wichtiges. Wie bin ich auf Gottes Tempel gekommen? Ich bin vor rund 3 Monaten oder im Februar, März, durfte ich in Israel unterwegs sein für 3,5 Wochen. Ich war auf einer Tour, wo mir doch, es war ein riesen Privileg, in diesem Land unterwegs zu sein, wo so viele Geschichten, die wir in diesem Buch, in der Bibel lesen, sehr viel mitnehmen durfte. Werde ich euch heute Abend auch ein bisschen Anteil geben, gewissen Aspekt. Um noch ein bisschen lustig zu machen, habe ich auch das eine oder andere Bild auch noch mitgenommen, das wir ein bisschen in meinen Input integrieren oder mitnehmen. Etwas, was mich sehr berührt hat in diesem Aufenthalt in Israel, ist, wie auch die Landschaft an sich verbunden mit der Bibel kann reden. Wir haben diverse Bibelstellen, wo die Landschaft recht, durchaus auch eine klare Botschaft redet. Und heute Abend werden wir uns damit beschäftigen, was hat eigentlich die Position der Stadt Jerusalem als eins? Jerusalem finden wir beim Toten Meer im Nordufer, etwa 25 Kilometer in Westen gehen. Dann sind wir ungefähr zu Jerusalem, einfach so für die Orientierung. Ich habe es heute Abend auch rot eingezeichnet, so, dass ihr das einfach findet und ein bisschen vor Augen habt. Was es Bedeutung einerseits ist von der Lage von der Stadt Jerusalem und das andere, was vielleicht der Tempel, der zu Jerusalem gestanden ist, was dem seine Lage vielleicht nochmal etwas Spezielles zu sagen hat. Zum Einstieg müssen wir aber wissen, Jerusalem war nicht gegen die Hauptstadt von Israel. Das ist mit unter einem gewissen König David, wo man hoffentlich vom einen oder anderen von euch auch etwas sagt, ist Jerusalem zur Hauptstadt von Israel geworden. Wir lesen im 2. Samuel 5, Verse 6 und 7 folgendes. Nachdem David König geworden war, unternahm er mit seinen Soldaten einen Feldzug gegen die Stadt Jerusalem. In dieser Gegend wohnte immer noch der kananitische Stamm der Jebusiter. Die Einwohner verhöhnten David. In unsere Stadt wirst du nicht hineinkommen. Selbst unsere Lahmen und Blinden könnten dich in die Flucht schlagen. Sie waren sicher, dass es David nicht gelingen würde, die Stadt einzunehmen. Doch David und seine Truppen eroberten die Festung Zion, die später Stadt Davids genannt wurde. David macht also die Stadt Jerusalem rund 1000 Jahre vor Christus zu seiner Hauptstadt, zur Hauptstadt von seinem Königreich. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal überlegen, was sind entscheidende Eigenschaften für eine gute Hauptstadt noch dazu mal, vor 1000 Jahren vor Christus. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass sie irgendwie gut geschützt ist gegenüber Feinden. Sprich, dass nicht einfach jeder kann kommen, reinspazieren und die Hauptstadt einfach so erobern. Und ich möchte heute Abend auf zwei Punkte gehen bei Stadt Jerusalem, wo ich glaube, dass sie den Aspekt von gut geschützt ganz gut erfüllt. Das eine ist, durch die Lage, die Stadt selber hat, wie sie topografisch bettet ist. Und das andere ist durch vielleicht bauliche Massnahmen, die man vielleicht auch noch treffen kann, für so eine Stadt ein bisschen sicherer zu machen. Fangen wir an mit der Lage, wie es die Stadt gelegen ist. Wenn wir einen Blick in den Osten werfen, dann kommen wir vor der Stadt Jerusalem östlich. Dann kommen wir in eine Region, die wird der Bibel oft die Wildnis bezeichnet. Jesus ist da unter anderem auch 40 Tage unterwegs. Und das sieht so aus, wie ihr auf dem Bild hinten noch seht. Jetzt meine Frage an euch. Wenn ihr seid Feldherr von einem findlichen Reich und wollt Jerusalem einnehmen, ist das der Weg, den ihr nehmt, für mit eurer ganzen Armee, mit euren Ross, mit euren Wegen, alles durchzutümpeln und richtig auf die Stadt zu gehen? Ich sehe fragende Blicke, ich glaube nein. Ich bin zwar nicht Reiter, habe nicht so Erfahrung mit Ross, aber dass das mit Ross und Wagen und ganzem Geschirr nicht so lustig ist, da die ganze Zeit, dass wir auch neu geleuchtet, also Osten können wir mal ausschliessen, von Osten gehst du sicher nicht Richtung Jerusalem und irgendwie das willst angreifen. Gut, dann gibt es ja noch drei andere Himmelsrichtungen, dann gehen wir weiter in Süden. Die Häuser, zugegebenermassen, ich habe kein Originalfoto gefunden aus der Zeit, aber immer zumindest eines von heute. Die Häuser müssen noch vielleicht ein bisschen vorziehen. Aber für eure Vorstellung, die Stadt Jerusalem liegt in unserem Rücken. Und wir schauen Richtung Süden von Jerusalem aus. Was ihr seht ist, wir haben ein Tal, das irgendwie hier da fortgeht. Und Jerusalem liegt eigentlich so zu oberst in diesem Tal, mit seiner Gabelung von einem Tal näher. Jetzt, das ist eigentlich, wie ihr jetzt mich hier oben müsst angreifen müsst. Klar, ihr werdet viel mehr, aber ihr müsst irgendwie ohne Uha, ohne Uha ist es weniger lustig als oben nachher. Sprich, Süden ist einfach für anzugreifen auch nicht wirklich so der Hit. Dann bleibt uns noch der Osten. Osten ist, ja, ein bisschen grüner als der Westen. Der Westen ist ein bisschen grüner als der Osten, aber Terrassenbau ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt, dass man das im Flachland macht oder irgendwo so, wo man gut mit der Armee könnte durchziehen könnte. Nein, auch im Westen haben wir viel Gebirge und es ist eng und nicht wahnsinnig ideal, um von dieser Seite angreifen. Die mitzählt haben, die, ja, was bleibt noch so? Es bleibt noch letztlich noch der Westen und das ist eher der Norden und das ist effektiv auch das, was in den allermeisten Fällen der Fall war. Die Stadt Jerusalem ist eigentlich fast ging aus dem Norden oder aus dem nördlichen Teil angegriffen worden. Schlicht, weil die Stadt da mit Abstand am verwundbarsten war. Wir machen ein bisschen Gump zu einem anderen Teil. Und zwar kann man natürlich auch noch eine Mauer bauen um eine Stadt. Und David hat das natürlich auch gemacht. Er hat seine Stadt eingemauert und eine Stadtmauer gemacht. Und er hat das mal so mit, dass eine Stadtmauer wirklich durchaus auch helfen kann, eine Stadt vor unerwünschten Eindringlingen zu schützen. Voilà. Vom König David gehen wir ein bisschen weiter zum Salomo. Salomo war der Sohn vom König David. Und jetzt ist das Königreich weitergeführt. Und Salomo war der, der Gottes Tempel hat aufgebaut, Jerusalem, an dem Ort. Und sie haben den Tempel gebaut nach, Gott hat ganz klare Anweisungen, recht gute Anweisungen gegeben, wie es das so sein sollte. Sie haben den gebaut und eingeweiht. Und nachdem, dass der Tempel ist fertiggestellt war, redet Gott zu Salomo. Und die Stelle würde ich gerne heute mit euch zusammen anschauen. Das steht im 1. Könige 9, Vers 3. Diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Voilà, dann bauen wir doch den Tempel hier auch mal. Das ist heute Abend unser Tempel. Ich glaube, das Bild ist gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir uns die Szenerie mal vorstellen, wo es der Tempel ist gekommen. Der Tempel ist auf dem Berg Zion gestanden. Der Berg Zion ist, ihr werdet jetzt vielleicht fast erraten, im Norden gewesen, vor der Stadt. Im Norden gewesen, von der damaligen Stadt Jerusalem. Und haben wir vorhin gesehen, wie ich sehe, dass Norden genau der Punkt ist, wo die Stadt Jerusalem am verwundbarsten war und meist angegriffen wurde. Und ich glaube nicht, dass der Tempel einfach zufälligerweise da ist da gekommen. Ich hätte schon irgendeinen anderen Hobel nehmen können, vielleicht ein bisschen weiter im Osten oder weiss ich wo. Aber ich glaube, es redet zu uns oder kann zu uns reden, dass wir sehen, dass Gott genau ganz bewusst da Wohnung nimmt und seine Wohnung bauen lässt, wo das, die Stadt ist am verwundbarsten gewesen und genau an diesem Punkt auch einstehen will. Für die ganz Aufmerksamen unter euch, ja genau, das ist genau der Berg Zion, wo Nathanael letztes Mal im Input davon hat geredet, wo Abraham jetzt soll Isaac opfern soll. Und ich sehe auch so, die Bibel ist recht zusammenhängend. Und wenn man da ein bisschen forschen kann, findet man recht viel. Aber auch für die, die das noch gar nicht angemerkt haben. Gut, mit dem Grundwissen, wir haben unseren Tempel, ja hier meine Bühne, aber jetzt mal als Tempelberg, den Berg Zion, wo wir oben noch sind. Ihr werdet quasi im Süden, während die Stadt Jerusalem, und wir haben Osten und Westen. Einfach, dass ihr noch so seht, in welchen Szenerien wir uns ungefähr werden bewegen. Vor diesem Hintergrund wollen wir zusammen eine Geschichte anschauen, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist. Vom Hiskia haben vielleicht die einen mal etwas gehört, andere vielleicht noch gar nicht oder teilweise. Hiskia war auch ein König, der später kam, nach David, nach Salomo. Und wir lesen in der Bibel eigentlich sehr viel Gutes über ihn. Er war in einem Krieg, oder respektive die Stadt Jerusalem, seine Hauptstadt, ist angegriffen worden von den Assyrern. Und wie könnte es anders sein, die Assyrer sind aus dem Norden gekommen. Und da werde ich zusammen einsteigen mit euch in einen Text, und zwar aus 2. Chronik 32, Verse 1 bis 5. Einige Zeit später fiel der assyrische König Sanerib mit seinen Truppen in Juda ein und belagerte die befestigten Städte, um sie zu erobern. Als Hiskia hörte, dass Sanherib mit seinem Heer auf Jerusalem zumarschierte, beriet er sich mit den obersten Beamten und Heerführern. Er schlug vor, alle Quellen außerhalb der Stadt zuzuschütten. Die Berater waren damit einverstanden und sagten: Warum sollten wir es den Assyrern einfach machen und sie Wasser finden lassen, wenn sie uns belagern? Sie riefen viele Menschen aus dem Volk zusammen, schütteten die Quellen zu und versperrten den Zugang zur unterirdischen Wasserleitung, durch die das Wasser in die Stadt floss. Entschlossen ging Hiskia daran, die eingestürzten Stellen der Stadtmauer wieder aufzubauen und ihre Türme zu vergrößern. Außen ließ er eine zweite Mauer um die Stadt ziehen und verstärkte die Befestigungsanlagen in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem. Außerdem ließ er viele Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Ich glaube, der König Hiskia hat seine Verantwortung wahrgenommen in diesem Punkt. Er war als Leiter, als König über dem Volk Israel, und hat nicht einfach gesehen, ja, jetzt schauen wir mal, ob der assyrische König mal kommt und ob er dann meine Stadt einnimmt oder so. Nein, er hat sich entschlossen, daran gemacht, zwei Sachen zu machen. Erstens, er hat mit seinen Leuten die Stadtmauer wieder aufgebaut. und sich parat gemacht und gerüstet für den Kampf. Er hat seine Armee wieder auf Vordermann gebracht. Er hat geschaut, dass er gute Leute hat, dass er Leute ausbildet, für dass er für den Kampf parat ist. Und er hat die Wasserquelle zugeschüttet, respektive so gestaltet, dass sie auch im Kriegsfall, wenn sie belagert sind, eine funktionierende Wasserversorgung haben. Ich glaube, das Aufbau der Stadt muss das nicht zu uns auch. Ich glaube, wir sind dazu berufen, nicht einfach zu warten, bis uns ein Find kommt. Und ich glaube, für uns heisst der Find vielleicht nicht die Assyrer, zumindest bei mir heisst er nicht so. Aber der Find kann vielleicht heissen Wut, Unversöhntheit, Abhängigkeit von Social Media, Suchtproblem. Ich könnte eigentlich beliebig einsetzen, was wir als Feind hier sehen können. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir uns bereit machen, dann, wenn der Feind kommt. Dass wir nicht einfach zuwarten und sagen, ja, der kommt vielleicht auch nicht und der geht vielleicht vorüber. Nein, ich glaube, es ist unsere Verantwortung, dass wir auch unseren Tempel und Mauer bauen und unsere Stadt letztlich schützen und nicht einfach ein bisschen preisgeben. Ein anderer Punkt ist die Wasserversorgung. Der König Hiskia, die mal in Jerusalem waren, hat das vielleicht gemacht, die Tour. Der hat einen Tunnel gebaut. Der ist ungefähr 500 Meter lang. Durch Kalkgestein. Und zu der Zeit war noch nicht die Zeit vom Dynamit, es war noch die Zeit von Handarbeit. Und vom, es ist ein Riesenaufwand und ein Riesenfleiss, dass man die Wasserversorgung sicherstellen kann. Aber es war wichtig. Stellt euch mal vor, ihr werdet belagert und ihr habt kein Wasser mehr. Dann ist noch jede Stadtmauer nichts. Also, relativ bald ist der Krieg gewonnen, ohne dass irgendjemand vom Feind, vom Angreifer überhaupt irgendein Schwert finden. Ich glaube, es redet doch zu uns. Ich glaube, die Bibel ist auch so eine Wasserquelle. Das Wort Gottes ist auch so eine Wasserquelle, wo wir wieder sollen alles daran geben und schauen, dass wir das nicht aus dem Blickfeld verlieren. Wo wir sollen Investment reingeben, wo wir sollen reinvestieren, dass wir bereit sind, für dann wie vielleicht der Angriff vom Feind kommt, dass wir dann Wasser haben, dass wir dann gerüstet sind und dass wir dann in der Dürre, die vielleicht herrscht, dass wir dann nicht verrosten. Ich glaube, das ist entscheidend und das dürfen wir auch mitnehmen für uns in unserem Leben in Bezug auf das Wort Gottes. Jetzt wollen wir aber schauen, was ist passiert. Sie haben sich gerüstet für den Kampf. Aber jetzt schauen wir zusammen, wie es passiert. Wie ist der Kampf überhaupt jetzt ausgegangen? Und dazu möchte ich lesen, ein paar Verse später. König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, schrien zu Gott um Hilfe. Da schickte der Herr einen Engel ins Lager der Assyrer, der alle guten Soldaten und Offiziere und obersten Befehlshaber tötete. So musste Sanherib mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehren. Ja, jetzt haben wir ja vorher Mauer bauen, wir haben für Wasser geschaut, wir haben uns parat gemacht, wir haben uns gerüstet für einen Kampf. Hiskia hat alles parat gemacht und jetzt geht es einfach so. Ich glaube, es redet zu uns auch. Es ist sehr wohl unsere Aufgabe, zu schauen, dass die Mauer wieder steht, dass wir gut versorgt sind, dass wir Wasserversorgung haben in unserem Leben. Aber am Schluss, der Kampf hat Hiskia und Jesaja genau hier gewonnen. Sie waren hier gewesen, genau in diesem Tempel, haben die Hände zum Himmel gestreckt und haben geschrien zu Gott um Hilfe. Und der Herr hat mächtig geantwortet. Und ich glaube, wir müssen uns das auch sehr wohl bewusst sein, dass am Schluss, am Ende des Tages, wird Gott antworten, wird Gott bei uns im Kampf einstehen, wird Gott für eine mächtige Lösung sorgen. Jetzt siehst du vielleicht, ja, der Tempel, wenn ihr mal in Jerusalem war, habt ihr vielleicht gemerkt, ja, das steht nicht mehr. Nein, es steht heute, der Felsendom nennt sich das Gebäude, das hinter mir ist, wo jetzt an dieser Stelle steht, wo man den Tempel vermutet. Und, nein, das ist nicht irgendeine Kirche oder sonst irgendetwas, sondern es ist ein Denkmal an Mohammed, sprich, und aus islamischen Glauben. Und ich könnte jetzt eine lange Abhandlung machen, wieso es das so ist gekommen, wieso wir das heute hier haben. Aber ich glaube, das ist für uns heute Abend nicht entscheidend. Für uns entscheidend ist heute Abend, was genau an dem Ort vor 2000 Jahren, sprich, um das Jahr 0, und wo Jesus ist da war, ist passiert. Lass uns dazu ins Neue Testament wechseln, und zwar in Matthäus 27, Vers 50 und 51. Gut, das ist, ich nehme vorab, das ist die Stelle. Jesus ist auf die Welt gekommen, hat das perfekte Leben gelebt, ist gekreuzigt worden für deiner und meiner Sünden. Und wir lesen jetzt, wo Jesus an dem Kreuz ist gehangen, was es passiert ist, wo Jesus die letzten Worte gesagt hat, wo er gestorben ist. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Der Tempel ist aufgegangen, sprich, der Tempel ist aufgegangen, wo Gott die gewohnt hat und wir haben direkten Zugang bekommen. Und die Botschaft, die ist nicht so gut, die können wir gegen wieder aufs Neue bringen. Und die ist die gute Botschaft. Und wir sind uns nicht bewusst, wie gut das sie wirklich ist. Aber es kommt noch besser. Jesus ist näher in den Himmel aufgefahren, wir haben das gefeiert oder gedenkt vor 3 Tagen. Aber Jesus hat doch gesagt, ich würde ihn noch schicken. Ich würde ihn noch schicken, der euch hilft. Der euch alle Wahrheit und alle Freiheit leitet. Und es ist Pfingsten geworden. Und wir haben einen neuen Tempel bekommen. Und lasst uns zur Verbildlichung lesen im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht länger euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Wo ist der Tempel? Wo ist der Tempel, der auf dem Berg Zion vielleicht heute nicht mehr in dieser Form steht? Ich glaube, du und ich sind der Tempel. Gott hat sein Leben gelaufen, den Heiligen Geist geschickt und er will die Wohnung nehmen in deinem und in meinem Herz. Du und ich, wir sind der Tempel. Du und ich, wir sind der Tempel. Und weisst, ich glaube, unser Herz und der Tempel von Jerusalem haben ganz viele Parallelen. Der Tempel ist an dem Ort gestanden, wo die Stadt Jerusalem ist am verletzlichsten war. Der Tempel war der Punkt, wo am Schluss, wie es darauf abkam, die Stadt geschützt hat. Und ich glaube, Gott will hier ganz bewusst an dem Ort hergehen und an dem Ort Wohnung nehmen, wo du und ich, sei es körperlich, aber auch seelisch am verletzlichsten sein. Gott will genau an diesem Punkt einstehen und will Wohnung nehmen in deinem und in meinem Herz. Du und ich, wir sind der Tempel, wo der Geist Gottes darf Wohnung nehmen und heute wohnt. Die Band darf langsam hochkommen und wir wollen das Angebot. Das gilt nicht nur für vor 2000 Jahren, wie wir es vorher auf dem Zeitstrahl gesehen haben, sondern es gilt genau so für dich und für mich heute. Du bist heute Abend herzlich eingeladen von diesem Vater, dass du das Werk, das sein Sohn Jesus Christus hat vollbracht auf Golgatha, darfst annehmen und dass du auch den Heiligen Geist darfst empfangen. Der für dich wird kämpfen, der dich in alle Wahrheit und alle Freiheit wird hineinleiten. Ich lade noch ein, komm, wir stehen alle zusammen auf und ich würde dann ein Gebet einblenden oder aufblenden und vorbeten. Steht alle zusammen auf. Und für den, der das Gefühl hat, ich glaube, es sind Leute da, wo es bei dir jetzt pöffelt, dass es bei dir jetzt dran ist, das Gebet mitzubeten und das vollbrachte Werk anzunehmen und den Heiligen Geist einzuladen in das Herz. Dass du auch ein Tempel darfst sein, du bist berufen, zu einem Tempel zu sein. Und wenn du nicht ganz sicher bist, Markus Bettler sagt es selber so, wenn du gefragt wirst, ob du geheiratet bist und du sagst, jein, dann wahrscheinlich nicht. Also das ist vielleicht dran, das heute Abend zu beten, das Gebet. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir für jede und jeden, der das heute Abend gebetet hat. Heiliger Geist, komm du wirklich und füll du die Herzen. Füll du die Herzen aus und gang du an den Punkt, wo wir verletzlich sind. Sei willkommen an dem Punkt, wo wir im Angriffsbasten sind. Und übernimm du unser Recht, unsere Verteidigung und tu du unser Kampf an diesem Ort kämpfen. Heiliger Geist, du wirklich zurüsten, da wo wir es nötig haben. Du dein Herz füllen mit einer unglaublichen Liebe, mit einer unglaublichen Hoffnung. Danke dir mal, vielmal bist du da, dem heutigen Abend. Gehst du dir drehen, wirklich mit der Salbung von deinem Heiligen Geist. Amen. Hey, mir ist ein Anliegen. Ich sage, wir werden jetzt zusammen in eine Lobpreiszeit einsteigen und wir haben allen Grund, Danke zu sagen unserem Herr Jesus Christus, der alles da hat und uns das Geschenk gemacht hat von dem Heiligen Geist. Und wir wirklich einsteigen und wir haben alles gegeben. Wir haben heute Morgen im Gestaden Gottesdienst gekommen. Okay, wir haben alles gegeben. Es kostet uns manchmal schon etwas, auch im Lobpreis. Aber wir sehen, Jesus ist es mehr wert, als alles andere anbeten zu werden. Und wir werden das tun. Und ich lade dich ein, wenn du das Gebet jetzt vorher mitbetet hast, dann komm unbedingt hinter. Es sind Leute parat mit einem gelben Bändel. Das Ministry-Team, das gerne für euch tut, betet. Wir werden das zusammen festmachen. Wir werden euch eine Bibel mit auf den Weg geben. Und euch, ja, weiter anleiten. Aufzeigen, wie es der Weg aussieht. Band, merci vielmals. Lass uns einsteigen in eine Lobpreiszeit zum Lob von unserem Herr Jesus Christus. Amen.
Ja, wir wollen zusammen den Gott anbeten, wir wollen zusammen den Gott loben. Und mir ist gerade, bevor wir haben angefangen haben, hier Jesaja 64 in den Kopf gekommen. Da steht, Herr, komm mit deiner Macht, komm mit deinem Feuer. Und ich glaube, das wollen wir jetzt erwarten, auch hier im Lobpreis. Merci, Simon, für deine Predigt. Wir wollen erwarten, dass Gott jetzt gerade kommt mit seiner Macht, mit seinem Feuer, und uns jeder Einzelne ergreift und einfach tut, was er tun will. Und er ist gut, und deswegen wollen wir das immer singen.